Digital, menschlich, wirksam. Wie digitale Werkzeuge mit menschlichem Fokus echte Wirkung entfalten.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Digital, menschlich, wirksam. Mit uns beiden, das ist das erste Mal, dass wir hier vor dem Mikro und vor der Kamera sitzen. Und wir wollen auch gar nicht so tun, als wären wir da schon Profis drin. Das Schild, was hier steht, ist auch nur provisorisch. Das kommt irgendwann noch an die Wand. Seht es uns nach. Es ist Work in Progress, aber wir wollten einfach mal starten. Und wir starten jetzt damit, dass wir uns erstmal vorstellen. Fang mal an. Wer bist du?
Ja, ich bin Jan, Gründer und Geschäftsführer, Senior Softwareentwickler von der Firma Advanced. Und wir machen so ein bisschen App-Entwicklung, KI-Entwicklung, KI-getriebene Anwendungen oder auch KI-getriebene Workflows in Unternehmen. Ein bisschen was drumherum noch, damit sich das in einem guten technischen Rahmen natürlich befindet, was dann auch verantwortungsvoll eingesetzt werden kann. Und wir wachsen Stück für Stück. Ich habe gestern einen neuen Junior-Softwareentwickler bei uns begrüßen dürfen. Der wird jetzt hier eingearbeitet und findet sich mit in den Projekten ein. Du bist ja auch schon eine Weile mit dabei. Genau. Das zu mir. Erzähl gerne, was du so machst.
Ja, hi, ich bin Lisa und ich habe einen psychologischen Hintergrund. Ich habe Psychologie studiert und habe dann erstmal Erfahrungen im HR-Bereich gesammelt und bin dann zu Advanced gekommen und kümmere mich jetzt hier um die kreative Seite, unterstütze aber auch so ein bisschen im operativen Management, halte das alles so ein bisschen zusammen. Und wir möchten in der ersten Folge erstmal erklären, warum wir den Podcast überhaupt so genannt haben. Wie gesagt, digital, menschlich, wirksam. Digital liegt da so ein bisschen auf der Hand. Es geht um Apps, es geht um Software. Aber was verstehst du darunter?
Und um KI.
Genau. Und um KI,
ja. Genau. Das ist ja ein wichtiges Thema und wir haben ja jetzt gerade auch den Shift vollzogen von einer klassischen App-Agentur hin zu einer AI-First-Agentur. Vielleicht um so ein bisschen da den Weg mal ganz kurz nachzuzeichnen, wo wir herkommen. Ich habe angefangen, als selbstständiger App-Entwickler zu arbeiten. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 2023 konkret ging das los. Und habe da eben Advanced gegründet, noch ganz alleine und habe eben so Freelancer-Aufträge gemacht. Und dann Stück für Stück ging das so in die Richtung, dass ich gesagt habe, komm, ich möchte nicht nur der Freelancer, der Experte sein, der irgendwie zugezogen wird zu anderen Projekten, sondern ich möchte eben auch selbst App-Projekte natürlich im kleinen Stil, weil war noch kein Team da, aber zumindest im kleinen Stil App-Projekte dann auch selbst vollziehen, vielleicht dann selbst auf Freelancer setzen, die bei Bedarf dann eben unterstützen. Und da komme ich nämlich ursprünglich her, vorher natürlich als angestellter App-Entwickler schon lange tätig gewesen. Und zu der Zeit, ungefähr gleichzeitig, kam ja aber auch das ganze ChatGPT-Zeugs dann auf, sodass ich mich seitdem schon damit befasst habe, okay, wie können wir das sinnvoll mitnutzen, um eben Effizienz und Produktivität zu steigern, aber eben auch die Verantwortung für den Output zu übernehmen. Ist ja ganz wichtig, weil KI halluziniert nach wie vor, baut Fehler. Und wenn wir an sensiblen Anwendungen arbeiten, die vielleicht hochkarätige Business-Software sind, wo Kundendaten in millionenfacher Menge irgendwie durcheinander fließen, wenn da irgendwie Probleme auftreten, weil die KI irgendwie Mist gebaut hat, irgendjemand muss dann dafür gerade stehen. Und dementsprechend wollte ich das immer in so einem gewissen technischen Rahmen halten, in der sich die KI eben bewegen kann und zuvor, in der sich andere Entwickler bewegen können, von mir abgesehen. Ich halte mich an meine eigenen Spielregeln so gesehen, aber das macht ja nicht jeder menschliche Entwickler auch gleichzeitig. Das heißt, ich war immer schon auf dem Weg zu überlegen, wie kann man gute Software entwickeln mit technischen Grenzen, an die sich sowohl menschliche als auch künstliche Intelligenzen, also menschliche Mitarbeiter und künstliche Intelligenzen eben halten müssen und diese Grenzen gar nicht überschreiten können. Und das ist das, wo wir jetzt herkommen und wo wir hingekommen sind. Das heißt, mittlerweile machen wir AI first und da eben mit so einem Hintergrund von App-Entwicklung, aber auch alles mögliche andere, was so dazugehört rund um KI-getriebene Software und KI-getriebene Workflows. Mhm. Und weil es eben ein spannendes und hochaktuelles Thema ist, daher auch ein bisschen die Idee zu diesem Podcast hier, zu diesen Themen so ein bisschen mitzunehmen aus technischer Sicht. Da kommt dann dieses Digital eben her von unserem technischen Know-how, damit eben Zuschauer oder Zuhörer eben auch davon ein bisschen mit profitieren können. Aber keine Sorge, es wird nicht zu technisch. Also wir haben auch noch zwei andere Begriffe mit in den Podcast-Namen. Das spielt da eine große Rolle. Es ist also kein Tech-Podcast jetzt hier für Vollblut-Entwickler oder solche Geschichten, sondern jeder soll eigentlich hier mit profitieren können. Mhm.
Was würdest du denn sagen, Thema KI hat sich so in den letzten 10 Jahren, in denen du tätig bist, so geändert in deinem Arbeitsalltag?
Thema KI, ja. Also so richtig aufgekommen ist es ja erst 2023 dann mit ChatGPT. Vorher waren das hauptsächlich dann so Algorithmen, die vielleicht auch schon ein bisschen intelligent waren, teilweise mit maschinellem Lernen. Das gab es natürlich die Jahre vorher auch schon, irgendwie Bilderkennung und solche Geschichten, irgendwie dann mit Gesichtserkennung und sowas zum Beispiel. Aber diese großen KIs im Sinne von Sprachmodellen, diese Large Language Models, was ja ChatGPT, Gemini etc. so sind, das kam ja erst so seit 2023 dann so wirklich auf. Und erstaunlich ist, dass wenn du jetzt fragst, 10 Jahre rückwirkend, dass es die dann so lange noch gar nicht gibt. Aber wenn man jetzt mal das auf diesen kleinen Rahmen zurückdenkt, irgendwie 3 Jahre zum Beispiel bis 2023, was sich in dieser extrem kurzen Zeitspanne da getan hat mit der ganzen KI, was vielen auch so immer noch gar nicht bewusst ist, was das eigentlich alles so kann und was man damit alles Schönes anstellen kann, aber auch nicht so Schönes anstellen kann, wissen viele gar nicht. Und das finde ich sehr erstaunlich, was in den 3 Jahren da passiert ist. Und auch dafür dann dieser Podcast, dass man da so ein bisschen mitgenommen wird. Was ist es eigentlich? Was geht damit? Und was kann ich in meinem Alltag jetzt konkret dann auch damit machen? Genau. Interessanter wäre vielleicht dann noch mit hinzuzubringen, diesen Aspekt der App-Entwicklung von vorher, vor der eigentlichen KI-Zeit jetzt mit 2023. Genau. Die geht natürlich länger zurück. Und da ist es so, dass Apps früher in so einem kleineren Rahmen, kleineren Maßstab entwickelt wurden. Da war dann so eine App für sich alleine stehen zum Beispiel. Und man hat dann auch nur diese eine App entwickelt und vielleicht sogar noch nicht mal für beide großen Plattformen, noch nicht mal für Android und für iOS, sondern man hat sich dann für eine Plattform entschieden, hat da seine spezifische App entwickelt. Wenn die da ganz gut anlief, hat man die andere Plattform noch mit dazugenommen und war aber selbst dann ja noch in diesem Mobile-Ökosystem mit Android und iOS eben unterwegs. So. Und was sich da geändert hat, Stück für Stück, ist, dass man weggegangen ist von so kleinen, spezialisierten Mobile-Apps, mal von Spielen jetzt, Spiele jetzt mal ausgenommen, sondern Apps, die irgendwie einen sinnvollen Nutzen irgendwie bringen sollen, Shopping-Apps oder Business-Anwendungen, solche Geschichten. Und man macht das nicht mehr in diesem kleinen Rahmen, erst recht nicht mehr für eine Plattform, sondern man muss jetzt eigentlich immer schon beide bedienen. Das funktioniert nicht, dass man sich nur auf eine stürzt. Und aber noch nicht mal mehr, dass man sich nur auf Mobile stürzt, sondern es ist einfach ein großes Ganzes geworden. Es ist, versteht sich meistens eher als ganzes Ökosystem. Das heißt, im Vordergrund steht nicht mehr die Mobile-Plattform, sondern eigentlich steht im Vordergrund der Nutzer. Und der Nutzer, wo auch immer er ist, muss abgeholt werden. Und das kann eben dann eine Mobile-App sein, das kann aber auch eine Web-Anwendung sein oder was für ein Desktop. Das heißt, es entsteht da auf einmal ein ganzes Ökosystem, wo eine Anwendung eigentlich stattfinden muss. Beispiel Amazon, kann man sich ja mal angucken. Gibt es natürlich eine Mobile-App, aber gibt es auch eine ganz normale Webseite. Also je nachdem, wo ich mich als Nutzer eben befinde, möchte ich abgeholt werden und auf mein Erlebnis irgendwie zugreifen können. Und in die Richtung geht es immer mehr, weil der Markt für so kleine, spezialisierte Mobile-Apps vielleicht auch so ein bisschen befriedigt ist mittlerweile. Das heißt, das, was Neues kommt, ist dann eher eine Marke oder ein Unternehmen als Gesamtes mit einem Sinn und Zweck und dann eben auf mehreren Plattformen gleichzeitig und vielleicht sogar mit mehreren verschiedenen Anwendungen auf diesen verschiedenen Plattformen. Also möglich wäre ja, dass es eine Anwendung gibt für Kunden zu Hause und dann gibt es eine zweite Anwendung für Backoffice-Mitarbeiter, also Verwaltung quasi. Und dann gibt es eben 2 Apps desselben Unternehmens, die aber irgendwie in einem Ökosystem für dieses Unternehmen stattfinden. Und die große Herausforderung ist dann am Ende, die alle irgendwie trotzdem wieder zusammenzubringen und zu vereinen. Dass die alle miteinander reden können, die Daten austauschen und dass auch alle irgendwie ein bisschen konsistent bleiben. Bringt ja nichts, wenn die Endkunden-App sich irgendwann meilenweit entfernt und die anderen Apps dann damit überhaupt nichts mehr anfangen können. Das ist so ein bisschen die große Herausforderung aus technischer Sicht mittlerweile. Mhm.
Okay, das war jetzt der erste Teil, digital. Wir haben in unserem Titel aber auch noch nicht ohne Grund menschlich drinstehen. Und da habe ich jetzt auch bei dir schon ein paar Stellen rausgehört, dass es auf jeden Fall weiterhin oder gerade jetzt ein sehr wichtiger Aspekt ist. Denn Digitalisierung kann nur funktionieren, wenn man die Menschen packt, mitnimmt, überzeugt und befähigt, mit KI und den neuen Entwicklungen umzugehen.
Ja.
Was fällt dir da noch so ein?
Ja, vollkommen richtig. Also habe ich eben, glaube ich, schon gesagt, KI-Lösungen erzwingen so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, weil die KI eben auch Mist bauen kann. Und das galt natürlich schon vorher, als wir Lösungen noch manuell gebaut haben, ohne künstliche Intelligenz. Dann waren wir als Menschen einfach voll dafür verantwortlich, was sich jetzt auch mit der KI nicht geändert hat. Das sind wir auch immer noch. Aber auch da musste man natürlich schon darauf achten, wie baut man denn etwas und wofür baut man das denn eigentlich? Und im Fokus steht dabei ganz klar der Mensch. Also wir bauen ja nicht irgendwie eine Software einfach nur der Software willen. Klar, Entwickler haben Spaß am Basteln. Sie wollen irgendwas basteln, was auch immer es ist. Das ist erstmal eigentlich zweitrangig, aber natürlich kommt auch Motivation vor allem dann für oder durch den Sinn zustande. Mhm. Und auch jede Software, die so entwickelt wird, sollte einen gewissen Sinn eben erfüllen. Und das ist es vor allem dann bei diesen großen Anwendungen, die ich eben meinte, die dann so einen ganzes Deck an verschiedenen Plattformen abdecken oder dann vielleicht sogar mehrere Anwendungen im gleichen Unternehmenskontext irgendwie eine Rolle spielen, die haben irgendeinen Sinn und Zweck und die richten sich an Menschen, die sollen konkrete Probleme lösen von Menschen. Das heißt, im Vordergrund steht immer jemand, der entweder irgendwo eine Erleichterung braucht, der irgendwo ein Problem hat, was gelöst werden soll, oder der irgendwo ja effizienter werden soll beispielsweise. Mhm. Und das auch nicht auf Ach und Krach. Das sind Lehren, die hat man früher mal gerne gezogen bei der Digitalisierung, dass die IT-Abteilung dann um die Ecke kam und gesagt hat, hier, wir haben jetzt hier was ganz Tolles Neues für euch gebastelt. Das wird jetzt dem Nutzer vorgesetzt. Und der sagt, ja, finde ich kacke. So. Und dann steckt da vielleicht ein halbes Jahr Schweißarbeit drin von, was weiß ich, für ein großes Entwicklerteam, die jetzt sich auf diesen Launch gefreut haben und endlich denken, ja, jetzt geht's richtig los und die freuen sich. Wir hauen jetzt die Nutzer hier vom Hocker, die finden das richtig gut. Ja, und der Nutzer steht dann da und denkt sich, vorher war doch auch alles gut. Also was soll ich denn jetzt mit dieser neuen Verbesserung? Und aus technischer Sicht,
was ja auch nicht heißt, dass die Lösung nicht gut war.
Genau.
Sondern dass vorher halt ein paar Schritte gefehlt haben, um genau, die Menschen abzuholen.
Richtig.
Eine Analyse zu machen, was wird denn überhaupt gebraucht und da in den Austausch zu gehen auch. Ne?
Genau. Und deswegen soll dieser Podcast hier ganz bewusst diesen menschlichen Aspekt mit aufgreifen. Es gibt ganz viele Kanäle da draußen auf Social Media, YouTube, wo auch immer, wo über neueste technische, tolle Entwicklungen diskutiert wird. Und auch die muss es geben, soll es geben, die braucht es auch, aber die richten sich rein auf die Technik aus. Also da geht es ja wirklich darum, wieder zu schauen, wo ist die neueste Entwicklung, was bringt die jetzt Tolles mit, wie viel krasser ist jetzt das neueste KI-Modell irgendwie zum vorherigen. Und da fehlt aber genau dieser menschliche Aspekt, was bringt es jetzt? Was kann ich jetzt damit anstellen? Wem bringt das konkrete Vorteile? Was können wir damit jetzt Tolles erreichen? Irgendwie jemanden mitzunehmen, der eben keine Ahnung hat von der Technik, der am Ende irgendein Endprodukt einsetzen soll, wo vielleicht dieses neueste KI-Modell drin eingebettet ist, was da verwendet wird in dieser technischen Lösung. Aber die Lösung als solches hat einen Sinn und Zweck, der Menschen dient und der Menschen irgendwie in irgendeiner Form das Leben leichter, angenehmer oder besser gestaltet. Mhm. Und das ist mir immer ganz wichtig. Das ist bei allem, wo ich so meine Energie reinstecke, immer der Kernpunkt, dass ich mich natürlich mit der Technologie auseinandersetze. Ich finde die auch spannend. Mich reizt das immer. Ich informiere mich auch immer, was es da so Technisches Neues gibt. Deswegen, diese Kanäle haben ihre Daseinsberechtigung. Ich konsumiere die gerne. Aber wir wollen eben einen Schritt früher ansetzen. Also deswegen richtet sich dieser Podcast eben nicht an die Hardcore-Techies, sondern eben an jeden da draußen, ob mit oder ohne Technik im Hintergrund, auch Hardcore-Techies, die dann eben den nächsten Schritt gehen wollen und gucken, okay, was kann man denn jetzt damit irgendwie Tolles bewirken und da sich vielleicht auch so ein bisschen Inspiration dann mit abholen.
Mhm. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal das Wort wirken gehört und da springen wir gleich mal rüber zum Punkt wirksam. Genau. Was natürlich auch damit zusammenhängt. Also ja. Eine technische Lösung ist nur wirksam, wenn sie auch ein Problem löst.
Ja.
Und auch gewusst wird, wie man die bedient im Alltag, wenn man jetzt von einer Unternehmenslösung ausgeht, wie dann auch die Person, die davon keine Ahnung hat, ja. die bedienen kann.
Genau.
Wie verhindert man denn, dass man ein Feature entwickelt, das kein Problem löst? Oder wie gehst du vor, um genau herauszufinden, was gebraucht wird?
Ja, also dieser menschliche und wirksame Aspekt, die gehören natürlich zusammen. Und für mich gehört zu dem Wirksamkeitsaspekt auf jeden Fall, dass man es in irgendeiner Art und Weise messen kann. Das kann was Abstrakteres sein, in dem Beispiel eben, dass die IT-Abteilung ein halbes Jahr eine schöne Software gebastelt hat. Die wird jetzt dem Nutzer vorgesetzt und der sagt, was soll ich damit? War vorher auch gut. Oder eben, dass dem eine Lösung vorgesetzt wird, die er dann kurz ausprobiert und wo er sagt, ey Mensch, da sehe ich doch direkt, das macht irgendwie meinen Arbeitsalltag viel leichter. Coole Sache. Mhm. So, und das ist für mich dann auch schon wirksam und abstrakt messbar in Form von Freude, Freudenempfinden. Also reagiert mein Nutzer genervt auf das, was ich ihm gebe, oder reagiert er irgendwie mit Freude und vorher, weil irgendwie wollen wir das ja vorher planen können, ob wir, in welche Richtung wir so unterwegs sind. Das heißt, man erzählt ihm davon oder zeigt ihm schon mal so kleine Preview-Schnipsel irgendwie, kleine Testversionen vielleicht, wo man ihn schon mal ein bisschen mitnehmen kann. Und dann empfindet er Vorfreude auf das, was da dann mal kommen wird. Und das wäre so eine abstrakte, messbare Variante. Und ansonsten geht's auch messbar ganz klar, dass wenn wir an irgendwelchen Lösungen arbeiten, die eben Effizienz steigern sollen, schneller, produktiver machen sollen, dann kann man das ja ganz konkret messen. Was haben wir vorher geschafft und was schaffen wir nach der Einführung irgendwie der Software? Und das ist für mich dieser Wirksamkeitsgedanke am Ende.
Hast du da Strategien für, um das im Kundengespräch herauszuarbeiten, was konkret gebraucht wird?
Ja, im Prinzip, indem man den Nutzer fragt, ob sie konkrete Painpoints haben mit dem, wie sie gerade unterwegs sind. Das wäre der nutzerzentrierte Ansatz. Und die Frage ist aber, für wen entwickelt man jetzt die Software primär? Für einen Menschen, hatten wir eben festgestellt. Aber für wen? In welcher Rolle befindet er sich? Das kann halt der Endanwender sein, der jetzt in seinem Arbeitsalltag damit arbeitet. Das kann aber ja auch irgendwie ein Vorgesetzter sein, Teamlead sein oder der Geschäftsführer sein, der sagt, das funktioniert ganz gut, wie wir hier arbeiten. Die sind auch damit grundsätzlich zufrieden. Die sollen auch vielleicht weiter so arbeiten, wie sie jetzt arbeiten. Das heißt, wir brauchen gar kein neues, fancy, tolles Tool, was jetzt auch ganz anders aussieht, sich ganz anders bedienen lässt als vorher. Vielleicht bleibt die Bedienung so, wie sie ist. Aber wir können unter der Haube hintenrum vielleicht irgendwas effizienter gestalten. Also nachdem der Nutzer seinen Arbeitsalltag vielleicht ganz normal beendet hat, dass über Nacht irgendwelche Prozesse stattfinden, KI-gestützt oder Algorithmen, datengestützt, wie auch immer, dass einfach irgendwie aufgrund der erfassten Datenlage über den Tag hinweg irgendwas stattfindet, berechnet wird, optimiert wird und man am nächsten Tag wieder zur Arbeit erscheint und direkt ein neues, aufgearbeitetes Ergebnis vorfindet, was man am Feierabend zuvor eben zurückgelassen hat und was jetzt über Nacht ausgearbeitet wurde für den nächsten Arbeitstag. Das kann ja auch sein. Und dann freut sich wiederum der Teamchef oder der Geschäftsführer, dass da eben, obwohl er in der Nacht eben keine Mitarbeiterkosten hatte, trotzdem irgendwie was voranging. Mhm. Also es ist die Frage, wer steht im Vordergrund, was wollen wir erreichen und wen fragen wir dann dazu? Aber an diesem Punkt zu fragen, was brennt irgendjemandem auf der Seele, führt da keinen Weg vorbei. Manchmal muss man die Leute ein bisschen anstoßen, weil sie selbst einfach aufgrund fehlenden technischen Know-hows nicht die Kreativität dafür zu
nicht dafür haben. Nicht wissen, was möglich
ist. Genau, nicht wissen, was möglich ist und was man so alles machen könnte. Da muss man sie so ein bisschen anstoßen, mal ein paar Ideen einfach in den Raum werfen und dann merkt man ganz schnell, stößt das irgendwie auf Anklang, finden die das interessant oder ist das nicht relevant?
Ja, und Visualisierung, wie du auch eben schon gesagt hast, ist natürlich auch ein sehr gutes Tool, um das nochmal vor Augen zu führen, wie es aussehen kann. Ja. Und um auch direkt da anzusetzen, wenn es da Kritikpunkte gibt, dass man nicht in unterschiedliche Richtungen läuft, um da dann nochmal zusammenzukommen.
Ja.
Ich habe mir einen ganz tollen Satz aufgeschrieben, um das nochmal zusammenzufassen.
Jetzt bin ich gespannt.
Digital ist das Werkzeug, Menschlich ist die Haltung und wirksam ist der Anspruch. Was sagst du?
Das passt ganz gut, ja.
Um das mal so zusammenzufassen.
Ja.
Das war jetzt erstmal der Teil dazu, wieso haben wir das so benannt? Ich finde das dann doch sehr allumfassend und denke, das passt ganz gut. Wir wollen in diesem Podcast über Entwicklung sprechen. Dabei geht es aber nicht nur um App- und Softwareentwicklung, sondern auch um persönliche Entwicklung. Und ich würde gerne damit starten, dass du so ein bisschen von dir und deinem Werdegang erzählst. Wir fangen ganz vorne an. Wann hast du denn gemerkt, dass Programmieren, sage ich jetzt mal, mehr als ein Hobby ist?
Programmieren mehr als ein Hobby. Also gemerkt, dass es ein Hobby ist, habe ich relativ früh schon in meiner Schulzeit. Ich weiß noch, damals gab es dann Kurse zu wählen, die man gerne machen möchte, ergänzend zu seinen Hauptkursen quasi. Und da hatte ich Informatik gewählt, freiwillig. Mhm. Und wollte das gerne ausprobieren. Es war irgendwas mit Computer. Ich habe auch gerne Computerspiele gespielt, deswegen war das irgendwie naheliegend. Und da merkte ich schon, auf einmal das Ruder selbst in die Hand zu nehmen, nicht nur den Computer zu bedienen und das, was schon da ist, zu nutzen, sondern selbst irgendwie kreativ etwas da gestalten zu können bei dem Gerät, was ich privat halt so gerne dann auch genutzt habe. Das fand ich schön und faszinierend und da wurde es dann zu einem Hobby, aber schnell auch schon darüber hinaus. Also ich war in meinem Informatikkurs, war ich immer der Beste. Ich habe durchgehend da Einsen geschrieben, habe teilweise meinen Informatiklehrer in seinen eigenen Klausuren korrigiert, wenn es da irgendwelche Programmieraufgaben gab. Das hört sich jetzt so ein bisschen sehr nerdig oder strebermäßig an.
Keine Sorge.
Bin ich absolut nicht. höchstens vielleicht eben so ein bisschen in Informatik. Das vielleicht schon, aber es gab dann halt Programmieraufgaben, die gestellt wurden und dann hieß es, welche Ausgabe kommt am Ende hier raus? Ja, und stellte sich heraus, dass das Programm hätte so überhaupt gar keine Ausgabe erzeugt, was von dem Lehrer aber in der Klausur so nicht vorgesehen war. Also es gab einen relativ komplexen Programmcode, der von dem Lehrer so vorgesehen war, dass er ausgeführt wird und dann am Ende auch ein Ergebnis erzeugt. Allerdings wurde dieser Programmcode in dem abgedruckten Codebeispiel nie ausgeführt und dementsprechend gab es diese Ausgabe halt auch nie. Ich habe dann beide Lösungen korrekterweise auf die Klausur mit eingetragen, habe also gesagt, ja, streng genommen wird gar nichts ausgegeben, weil hier und da fehlt der Aufruf. Aber wenn der Aufruf da wäre, würde Folgendes und jenes ausgegeben werden, ja. Und so habe ich dann meine Einsen da halt abgesahnt. Und als ich dann die Frage stellte, was macht man jetzt dann nach der Schule irgendwie mal, ja, weil ich eben kein Streber war, waren alle anderen Fächer und auch Schule mich generell nicht so begeistert hat, waren alle anderen Fächer eher so mäßig, außer Informatik eben dann immer mit der Eins. Und dann war halt klar, was ich mache. Mhm. So. Ich habe mich allerdings, weil eben Schule nicht mein Ding war, dann auch für den praktischen Weg entschieden und bin die Ausbildung angetreten und nicht irgendwie Studium oder duales Studium oder sowas. Mhm. Ja.
Was würdest du sagen, fasziniert dich so am meisten an der ganzen Materie? Was ist so der Kern deiner Motivation?
Das ist eine Frage, die wurde mir damals schon bei Bewerbungen auf die Ausbildungsstelle gestellt.
Das glaube ich.
Wenn man nicht, außer mit der Informatiknote, die war natürlich ein Argument, aber wenn man ansonsten nicht mit schulischen Leistungen überzeugen konnte, musste man irgendwie den zukünftigen Chef anderweitig von sich überzeugen. Und da habe ich eben auch immer die Geschichte erzählt, wie gerade mit den Klausuren. Das kam ganz gut an. Und aber auch hatte ich damals schon den Fokus auf App-Entwicklung. Also ich war mit der Schule noch nicht fertig, da hatte ich schon meine erste eigene App entwickelt, fürs Partymachen damals noch, da war noch so eine Phase. Und dass man da eben Veranstaltungen eintragen konnte und so weiter. Und dann konnte man sich darüber auch im Dorf, bin auf dem Land groß geworden, so ein bisschen vernetzen und gucken, wo geht denn was. Dafür war das gedacht. Und noch bevor ich die Schule abgeschlossen hatte, war diese App in erster Minimalversion fertig entwickelt und im App Store. Und das war eine gewisse Leistung, im offiziellen Apple App Store eine eigene App veröffentlicht zu haben, die also von Apple manuell gereviewt und genehmigt wurde von einem echten Apple-Mitarbeiter, der, was weiß ich, wie viel älter als ich wahrscheinlich gewesen ist zu dem Zeitpunkt und da ein strenges Auge im Sinne von Apple eben drauf wirft und das dann trotzdem durchwinkt und so. Und das war eben mein Argument für die Ausbildung damals, dass ich die dann auch bekommen habe. Da stellte sich dann keine Frage mehr für das einstellende Unternehmen. Und das war eben auch meine Motivation. Ich bin mit dem Smartphone groß geworden. Ich habe das Smartphone ständig genutzt. Damals vielleicht zum Glück noch ohne so starke Negativauswirkungen durch Social Media und solche Sachen. Das war einfach noch nicht so groß. Und habe halt nur diese positiven, spannenden Aspekte dann immer von diesem Smartphone mitgenommen. Und fand das total toll, mich selbst in die Lage zu versetzen, im Eigenstudium dann quasi ja vor der Ausbildung, weil die App war ja vor der Ausbildung schon fertig, mich in die Lage zu versetzen, selbstständig jetzt eine App zu entwickeln für das Gerät, was ich im Alltag am liebsten nutze. Mhm. Und das war für mich der Antrieb und ist es nach wie vor. Ich mache immer noch gerne Apps für Smartphone, weil das ist immer noch das Gerät, was wir am meisten nutzen. Ich mache aber jetzt auch sehr viel und sehr gerne mit KI, weil eben KI so ein bisschen auch das neue Ding ist, was alle auf ihrem Smartphone dann wiederum nutzen. Und so kann ich beides ziemlich gut kombinieren. Ich mache was für Smartphone und ich mache was, was mit KI ziemlich intelligent für Smartphone umgesetzt ist. Mhm.
Also haben sich damals die Tage im Keller von Mama gelohnt. Sie hat sich Sorgen gemacht. Ist mein Kind okay? Und du hast Apps entwickelt und bist jetzt dadurch auch an dem Punkt, wo du jetzt bist.
Ja.
Was würdest du denn sagen, was waren so Herausforderungen auf dem Weg hierhin? Im Podcast. In dem Podcast.
Herausforderungen auf dem Weg hierhin. In den Podcast. Also auf den Podcast bezogen.
Nein.
Auf die aktuelle Situation bezogen. Ja, Zweifel, die man natürlich hat, ob also zum Selbstständigmachen zum Beispiel, ob man diesen Schritt jetzt wirklich gehen soll oder nicht. Das ist, man weiß vorher nicht so genau, was kommt und man springt so ein bisschen ins ungewisse kalte Wasser und schaut einfach mal, was passiert. Und das ist natürlich nicht so leicht. Ein bisschen zum Vorteil kommt mir dabei, dass ich so eine kleine Abneigung zu Autoritäten habe, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, vielleicht, würde ich sagen. Also ich hinterfrage gerne, oder als Angestellter habe ich das getan, habe ich Autoritäten dann gerne hinterfragt, ob diejenigen jetzt irgendwie schlauer sind als ich oder ob ich schlauer bin als diejenigen, sondern ob das, was mir gesagt wird, für mich sinnvoll erscheint oder nicht. Und vieles erschien mir nicht immer ganz so sinnvoll, sondern dann so unternehmerisches in meiner technischen Ansicht, muss man dazu sagen. Ich war jünger, ich hatte Bock, in meinem Beruf durchzustarten, ich hatte Bock auf Technik, auf neue Innovationen, Dinge umzusetzen und einfach coolen Scheiß sozusagen zu bauen. Darauf hatte ich Bock. Und wenn mir dann einer ankam mit irgendwelchen unternehmerischen Sachen oder Blockaden und, keine Ahnung, falsch gesetzten Prioritäten oder auch zu geringes Vertrauen vielleicht, weil ich noch so jung war. Und dann gibt es ältere Kollegen, die sind ja schon jahrelang dabei und die entscheiden so und so, wir machen das so und so. Und als jüngerer Spund, so gesehen, kommt man dann an und sagt, nee, guck mal, hier gibt's doch was Neues irgendwie, das hat da ganz große Vorteile, lass doch lieber den und dem Weg gehen. Und dir hört noch nicht mal einer zu, weil du bist ja der Junge, der irgendwie noch gar nicht die Erfahrung dann so mitbringen kann. Und sicherlich haben die älteren Kollegen irgendwo ihre Punkte, aber ich bin mir sicher, ich hatte eben auch irgendwo meine Punkte. Und dass es eben mit der Selbstständigkeit entsprechend geklappt hat, spricht dafür, dass es auch nicht ganz so falsch war. Mhm. Ja. Aber den Schritt dann zu wagen, ist natürlich eine Herausforderung. Mhm.
Wie hätte sich denn dein Weg vermutlich verändert, wenn es damals schon die Möglichkeiten gibt, die es jetzt mit KI gibt? Denn ich weiß von dir, du hast viel Zeit daran investiert, dich in Technologien einzuarbeiten, dich weiterzubilden, Videos geschaut, dich eingelesen in die Bücher. Und was meinst du, was ist heute anders? Was wäre jetzt anders gelaufen?
Schwierig, das so so hypothetisch irgendwie jetzt zu betrachten, aber ich würde schon sagen, aus heutiger Perspektive noch Entwickler zu werden, ist kein falscher Weg, aber er ist schwieriger geworden.
Inwiefern?
Es ist leichter, das ist so ein bisschen paradox auch, es ist leichter, den Einstieg zu finden, weil du hast die KI, die als Lehrer quasi fungieren kann und dir Dinge erklären kann, dich an die Hand nimmt, dir Dinge zeigt, was ich damals eben noch mühsam manuell machen musste. Ich bin dann bei Google losgezogen und habe geschaut, wer hatte ähnliche Probleme. Und das ist aber genau der Punkt. Jemand hat nicht exakt dein Problem, was du gerade hast, sondern nur naheliegende ähnliche Dinge. Und du musst aber selbst die schwierigste Aufgabe noch lösen. Das war in der Schule damals immer dann die Aufgabe ganz zum Schluss. Und es hieß immer Transferaufgabe. Genau. Und das ist es exakt, was eben fehlt jetzt durch KI. Also früher musste ich eben dann schauen, okay, wer hatte das ähnliche Problem? Hab da was gefunden? Hab das dann, musste das nachvollziehen, verstehen auf eigene Faust. Also auch wenn das eine Lösung war, wo sich zwei Entwickler ausgetauscht haben, die vielleicht vom Niveau her schon viel höher waren als ich dann, musste ich ja dann erstmal auch verstehen, wie sind die denn jetzt eigentlich da hingekommen? Was faseln die beiden da eigentlich? Also musste ich wieder in andere Tabs abspringen, hab dann irgendwie 20 Tabs parallel aufgehabt, weil ich immer von einem zum nächsten gesprungen bin, um mich da irgendwie diesem Problem anzunähern, aber bin diesen Weg eben selbst gegangen. Und wenn ich dann am Ende das verstanden habe, musste ich dann noch die Leistung erbringen, das auf mein spezifisches Problem jetzt zu übertragen, also genau diese Transferleistung zu erbringen. Und das ist es am Ende, was aber diese Lösungskompetenz dann so sehr schärft und auch das tiefe Verständnis für die Sachen überhaupt hervorbringt. Und heute ist es so, dass man zu einer KI gehen kann, die erklärt dir das wunderschön, du hast irgendeine Frage, du schiebst ihr deinen konkreten Codeschnipsel hin und die kommt mit der konkreten Lösung für deinen Codeschnipsel wieder um die Ecke. Und du musst weder den Weg gehen, dich darüber zu informieren, wie ist man eigentlich da hingekommen, noch diesen Transferleistung am Ende dann zu vollziehen. Dahingehend ist es leichter geworden, den Einstieg zu finden, weil du kommst einfach schneller rein, du kannst schneller Ergebnisse vorweisen. Also wenn du jetzt da als Ziel hättest, deine App zu entwickeln, die KI macht es für dich. Du musst ihr ein bisschen sagen, was du haben willst und dann kommt die da schon hin. Die Frage ist aber, zu welchem Preis? Nämlich zu dem Preis, dass du nicht verstanden hast, wie man eigentlich da hingekommen ist. Dass du nicht verstanden hast, welche Fehler die KI auf dem Weg dahin alle gemacht hat, und die hat sie gemacht. Und das wird dann, wenn das mal eine große Anwendung wird, zu Problemen führen. Das lässt sich gar nicht umgehen. Und geschweige denn davon, wenn man jetzt versucht, das in einem großen Kontext zu sehen, was wir eben hatten, keiner baut mehr so eine mini-kleine spezialisierte Anwendung für iOS. Du willst die dann auch für Android haben. Und jetzt bring der KI mal bei, bau die Anwendung genau so, wie du sie für iOS gebaut hast, bitte auch für Android.
Das kennt man ja auch schon von der Bildgenerierung.
Das funktioniert.
Also das funktioniert auch im kleinen, funktioniert auch im kleinen Sinne nicht. Nee. Du generierst ein Bild, beschreibst es ganz genau und ein Detail gefällt dir nicht.
Ja.
Wenn du dann anfängst, da rumzutüfteln, zu sagen, genau das soll so und so aussehen. Ja. Es gibt ja sogar die Funktion, dass du es noch markieren kannst, wovon du sprichst.
Ja.
Klappt trotzdem nicht.
Das klappt nicht. Nein. Das funktioniert. Also du kriegst zwei sehr ähnliche Anwendungen vielleicht daraus, und wenn das eine ist, die es ehrlich gesagt dann schon auch zuhauf irgendwie im App Store gibt, also wenn du jetzt die nächste 50.000ste To-Do-App oder sowas basteln möchtest, natürlich kriegt die KI das ganz gut hin, weil sie hat schon 49.000 Vorlagen, also wie soll sie da scheitern, ja? Aber wenn du jetzt was basteln willst, was eben über diesen Anspruch hinausgeht, was Eigenes aufbauen möchtest, wo die KI noch nicht so viele Referenzen zu hat, wo mehr zusammenhängt, wo die iOS- und die Android-Varianten wirklich dann auch gleich funktionieren sollen.
Ja, oder es auch einen größeren Kontext gibt.
Du
kannst ja nicht den ganzen Code da reinkopieren. Irgendwann ist ja auch der Kontext in der KI voll.
Ja,
genau. Und das hast du ja auch schon erlebt, ne? Dann ist an der einen Stelle was gelöst und an der anderen Stelle funktioniert es aber dann nicht mehr, weil das große Ganze dann nicht zur Verfügung stand, also der KI zur Verfügung stand. Ne?
Ja, genau. Und so ist es das Problem, dass man den Einstieg also schneller findet in so einem ganz kleinen, fokussierten Rahmen. Aber danach tut sich auf einmal eine große Lücke auf, wenn man jetzt versucht, denjenigen in einem vernünftigen, umfangreicheren Projekt einzusetzen. Weil er die ganzen Grundlagen, wie er eigentlich zu seiner Lösung gekommen ist, noch gar nicht verstanden hat.
Und dann ist halt auch die Frage, wie nennt man dann so jemanden? Ist das dann ein Junior-Software-Entwickler?
Nein.
Ist das ein Profi in der KI-Anwendung mit ein bisschen Code-Verständnis? Ja. Wahrscheinlich schon eher. Genau das war ja auch eine Erfahrung, die du gemacht hast in der Zeit, in der du Quereinsteiger ausgebildet hast.
Ne? Ja.
Ja, wir haben es gesagt, passend zur ersten Folge und unserer nicht vorhandenen Erfahrung mit Podcasts, war es jetzt so, dass die Speicherkarte voll war. Jetzt ist sie wieder leer. Passiert. Wir machen beim nächsten Mal weiter und wir machen es besser. Wir würden an dieser Stelle einen Cut setzen und dann nächste Woche nochmal tiefer in ein weiteres Thema einsteigen. Vielleicht ist dann auch unser Junior-Software-Entwickler am Start. Gucken, ob er Lust hat, vor die Kamera und vor das Mikrofon zu kommen. Und dann geht es nochmal ein bisschen mehr darum, wie man heutzutage Softwareentwickler wird, App-Entwickler wird.
Genau, ja. Ich denke, wir haben einen ganz guten Eindruck vermittelt, welche spannenden Themen hier entstehen können, wenn man unsere drei Themenfelder da mischt. Ne? Digital, menschlich, wirksam. Wenn wir all das in den Kochtopf zusammenpacken und ein bisschen umrühren, dann können spannende Themen eben entstehen, was so Karriere betrifft im IT-Bereich, was aber auch Software allgemein betrifft, was Digitalisierung in Deutschland betrifft, was den Stand der KI betrifft, wie KI irgendwie im Alltag oder im beruflichen Kontext, im unternehmerischen Sinne unterstützen kann, was es für Lösungen gibt, wie man auf Lösungen hinarbeitet, wie man digitale Lösungen im eigenen Unternehmen integrieren kann oder in seinem Berufskontext. Da ist ganz viel möglich, eben sowohl für technikbegeisterte als auch nicht so technikbegeisterte Nutzer oder Hörer in dem Sinne. Ich rede mal gerne von Nutzern wegen App-Entwicklung und so, aber ihr seid Hörer, muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Genau, oder Zuschauer. Genau, und solche Themen kommen eben dabei raus, die mich auch abseits der Arbeit immer gerne beschäftigen. Und daher auch diesen Podcast hier, weil ich bin sicherlich nicht der Einzige, der solche Themen interessant findet. Wenn ihr das hier gerade schaut, seid ihr offensichtlich auch so jemand. Deswegen von solchen Sachen wird es hier auf jeden Fall dann noch mehr geben und bestimmt einige spannende Episoden mit uns beiden oder mit dem Junior-Entwickler dann zusammen auch noch geben.
Wir danken euch fürs Zusehen, Zuhören. Und beim nächsten Mal gibt's eine Folge von vorne bis hinten. Ich weiß nicht, ob das Schild aufgehangen sein wird. Wahrscheinlich noch nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Okay.